So lasst uns in dieser Haltung des Empfangens, ja, des Trinkens in diesen Abend reingehen. Und das ist gut, auch in Anbetungszeiten, das war mein Empfinden, wo wir unsere Liebe Gott ausdrücken. Und dann ist es manchmal wichtig auch eben, dass wir zuhören. So ein wichtiger Aspekt von Beziehung, den wir alle lernen, vor allem wir Männer, ist, dass wir zuhören. Ja, das gehört zur Beziehung. Und ich denke, wenn wir, ich glaube, wenn wir Gott unsere Liebe, unsere Wertschätzung ausdrücken, dann kann Gott gar nicht anders, dass er uns antworten will. Das ist wichtig, dass wir ganz gleich, wo wir sind, das wirklich nutzen und sagen, so, und jetzt höre ich noch. Und wenn es nur ein kleiner Moment ist, ja, dass wir Gott immer mehr Raum geben, dass er in unser Leben weiter investieren kann. Gut, ich will für die Gäste gar nicht viel mehr sagen, sondern gleich einsteigen, will mich nicht groß vorstellen, sonst machen wir das hinterher noch, ja, begrüßt habe ich euch. So, mir ist es wichtig, ich habe diese Botschaft empfangen am Montag, weil ich den Heiligen Geist gefragt habe, was möchtest du uns sagen? Was möchtest du durch mich sagen? Zu meinen Geschwistern, die kommen und ich habe empfunden, es ist eine Botschaft für euch, aber es ist eine Botschaft auch für dieses Land. Es ist eine Botschaft für das Volk Gottes. So predige ich das in eure Leben hinein, aber es geht weiter. Ja? Weil wir in einer neuen Zeit leben, mit einer neuen Salbung. Und dabei geht es um Leben im Überfluss. Und ihr merkt schon das Wortspiel, das ich hier oben habe, Leben im Fluss. Da, wo wir im Fluss leben mit dem Heiligen Geist, da kommen wir in den Überfluss hinein. Und wenn wir natürlich von einem Fluss sprechen, dann lenkt es unsere Gedanken sehr, sehr schnell zu Hesekiel 47. Das ist der Mann und der Fluss in der Bibel. Und ich habe auch heute Mittag gesagt, dass ich vor etwa 2-3 Jahren, ja mehr, ist ein paar Jahre her, die Erfahrung gemacht habe, schon in Eutin, wo ich empfunden habe, dass der Heilige Geist mich einlädt, mich Jesus leitet und sagt, leg dich auf dein Bett. Und mach das symbolisch, dass du in den Fluss reinliegst. Wie Hesekiel, liefere dich diesem Fluss des Heiligen Geistes aus. Das war für mich so Erfrischungstherapie, Erholung zu Hause. Und ich denke, das ist nur eine von vielen, vielen Varianten, die der Heilige Geist hat. Wir alle kennen, glaube ich, diese Geschichte von Hesekiel, der von diesem Engel geleitet wurde in diesen Fluss hinein. Aber das Spannende und Wichtige dabei ist, dass wir das auch im Kontext lesen. Und wir sehen, wenn wir das genau anschauen, dass Hesekiel vorher eine viel dramatischere Erfahrung gemacht hat. Nämlich, er war mit diesem Engel unterwegs und er hat einen Tempel ausgemessen. In der Himmelswelt. Interessanterweise ein Tempel, der nie gebaut wurde. Und dieses Ausmessen dauert in unserer Bibel 7 Kapitel lang. Also, das ist die Hauptarbeit. Er lernte die Heimat Gottes kennen. Hier auf Erden. Die gleichzeitig im unsichtbaren Raum war. Und mitten in dieser Arbeit, das finde ich so spannend, wenn wir zu Hesekiel 43, Vers 2 gehen, da lesen wir, da kam vom Osten her plötzlich Israels Gott in seiner Herrlichkeit heran. Es rauschte wie ein riesiger Wasserfall und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Also mitten in dieser Arbeit hat Gott sich entschieden, jetzt komme ich. Und er kam durch das Osttor hinein in den Tempel. Und dann fing er an, zu Hesekiel zu reden. Und es ging auch darum, wie er das Volk Israel in der Verbannung sah. Und er sprach liebende, aber sehr herausfordernde und harte Worte. Aber für mich ist wichtig, dieser Aspekt, den hat mich angesprochen, er kam. Und das Geräusch, das er mitbrachte, war ein mächtiger Wasserfall. Das wollen wir so im Hinterkopf, im Herzen behalten. Und da kommen wir zu Hesekiel 47, nachdem diese ganze Arbeit abgeschlossen war. Und wenn du das alles liest, das kann dir fast zu viel werden. In deiner Vorstellungskraft, also jetzt bin ich in dem Tor und dann messen wir das alles aus. Und wie viele Meter sind jetzt das und so weiter. Ja. Und ich habe natürlich mal schnell im Internet gegoogelt, ob sich jemand die Arbeit gemacht hat, das dann aufzuzeichnen. Aber da war nicht viel Gescheites drin. Also habe ich mich dann wieder auf meine Vorstellungskraft verlassen. Auf jeden Fall, als diese ganze Arbeit abgeschlossen war, dann stand der Hesekiel vor dem Tempel im Innenhof. Und dann stellt er plötzlich fest, dass da unter der Türschwelle Wasser hervorrieselt. Und er schaut diesem Wasser nach und es geht durch den Vorhof hindurch bis ins Osttor. Und dieser Engel nimmt ihn und führt ihn durchs Nordtor. Weil durch das Osttor, wo Gott in seiner Herrlichkeit durchgegangen ist, da darf niemand anderes als Gott durchgehen. Und er führt ihn durch das Nordtor außen herum und er kommt an die Tür des Tempels und stellt fest, dass das Wasser da weiterfließt Richtung Osten. Und dieser Engel, dieser Mann, der fängt an, seine Messschnur zu gebrauchen und er misst 540 Meter. Und dann sagt er, komm, geh da mal durch. Und er wartet durch diesen Fluss, diesen kleinen Fluss, und er geht ihm bis an die Knöchel. Und dann macht sich dieser Engel wieder auf, misst 540 Meter, und er lässt ihn wieder durchgehen. Und da muss er durchwarten, es geht schon bis an die Knie. Und wieder ist der Engel unterwegs und misst nochmal 540 Meter, und wieder lässt er ihn durchgehen, und da geht ihm das Wasser bis an die Hüften. Und dann ist der Engel schon wieder unterwegs und misst 540 Meter. Und wieder nimmt er diesmal Hesekiel mit, so sagt es mein Text, und führt ihn in dieses Wasser hinein. Und Hesekiel stellt fest, oh, das Wasser ist so tief, da kann man nicht mehr durchgehen. Man müsste schwimmen. Merkt ihr das? Also der Engel führt ihn nur ein Stück weit hinein. Und ich stelle mir vor, dass der Engel mit dem Hesekiel da drin steht, mitten in diesem Wasser jetzt, und er merkt, wenn es da noch weitergeht, dann schwimmen. Und dieser Fluss ist so riesig geworden. Und dann spricht dieser Engel zu ihm, und ich habe ein Bild mitgebracht. So könnte das etwa aussehen. Und er spricht zu ihm, hast du gesehen, Menschensohn? Und was er meinte, war natürlich nicht nur gucken mit den Augen, sondern es war ein ganzheitliches Schauen. Es ist ein Schauen durch Erfahrung, weil er ist ja durch diesen Prozess gegangen, immer tiefer ins Wasser hinein. Und dann heißt es, er führte ihn zurück an das Ufer. Und dann sagt Hesekiel, da, und ich habe plötzlich angeführt, sah ich auf beiden Seiten des Flusses viele Bäume stehen. Und wir merken, diese Bäume waren diese ganze Zeit schon da. Aber Hesekiel, der Prophet, war unfähig, sie zu sehen. Und das hing zusammen, wie tief er mit Gott ging. Und wir merken, wenn wir mit Gott unterwegs sind, je mehr und je tiefer mit ihm gehen, desto mehr vertraut uns Gott an oder mit anderen Augen, umso mehr werden unsere geistlichen Sinne geöffnet und wir erkennen plötzlich Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Dieser Weg ist auf der einen Seite ein Weg der Hingabe, aber ich glaube auch, dass dieser Weg ein Weg, eine Strecke in die Tiefe oder in die Reife ist. Dann sagt der Engel zu ihm, das Wasser fließt immer weiter nach Osten, bis in die Araber hinunter. Und er gießt sich ins Tote Meer. Dort wird das salzige Wasser gesund werden. Überall, wohin der Fluss kommt, bringt er Leben. Alle Tiere gedeihen, überhaupt alles, was sich regt. Das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Und wenn du mal in Israel am Toten Meer warst, dann kannst du dir vorstellen, wie gewaltig dieses Leben ist, wie kraftvoll dieser Strom ist. Und diesbezüglich ist dieser Hesekiel ein Forerunner, so eine prophetische Person, die auf Jesus hinweist. Weil Jesus in dieser totalen Abhängigkeit gelebt hat. Jesus hat in diesem Fluss gelebt, in dieser Abhängigkeit vom Heiligen Geist, dass er hier auf der Erde war. Der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn, aber ich könnte es auch so sagen, der Heilige Geist kam in Fülle auf ihn. Was Johannes gesehen hat, war die Taube, aber der Heilige Geist war vermutlich ebenso mit diesem gewaltigen Wasserfall da, den wir hören vorher in Hesekiel. Und ab dem Moment lebte er in dieser Tiefe des Heiligen Geistes, wurde vom Heiligen Geist getragen und geleitet. Spannend ist auch für uns, bevor Hesekiel das tun konnte, musste er Gottes Heimat kennenlernen. Und nicht mal schnell die Tür aufmachen, ins Wohnzimmer gucken und wieder raus. Das war sehr detailliert. Da ging es um diesen ganzen Tempel. Und das war alles, was sich im Alten Testament die Menschen vorstellen konnten. Das ist Gottes Wohnung. Und weil Hesekiel ein Prophet war, hatte er den Heiligen Geist auf sich, was ihm erlaubte, diese Wohnung kennenzulernen. Und wir haben heute gesehen, und ich finde das so toll, wie Gott dich geleitet hat, Ines, mit deinen Liedern. Christus, als er am Kreuz war, hat für uns diese Tür in die Himmelswelt aufgestoßen. Aber ich, und ich wage mal zu sagen, wir alle hier auf der Erde, wir haben noch nicht diese Einladung wahrgenommen, diesen Himmel kennenzulernen, unsere Wohnung. Und ich glaube, dass es jetzt die Zeit ist und dass Gott uns jetzt eine Salbung gibt, die uns das erlaubt. Und bevor wir ihn verkündigen können, richtig verkündigen können, und bevor wir das Reich Gottes hier auf dieser Erde bauen können, müssen wir unsere Heimat kennen. So glaube ich heute Abend, und das will ich aussprechen, hier an diesen Orten, in diese Nation hinein, Gott lädt uns ein. Und er sagt, kommt. Und wie Hesekiel, lernt die Räume des Himmels kennen. Lernt mich kennen, wo ich wohne. Kommt in den Thronraum und seht, wie ich regiere. Lernt dadurch, wenn ihr kennenlernt, wie ich lebe, dass ihr feststellt, wie ich regiere, damit ihr lernen könnt, was es bedeutet, mit mir zu regieren hier auf dieser Erde. So, wir sind eingeladen. Und ich glaube, deshalb habe ich heute fast unbewusst so eine starke Betonung auch gelegt auf diese Beziehung mit Gott, dem Heiligen Geist. Weil er nimmt diese Position dieses Engels ein. Ist es nicht fantastisch? Dass der Heilige Geist der ist, der uns ganz individuell leitet. Und wir kriegen eine Hausführung im Himmel. Wir sind eingeladen, unsere Heimat schon jetzt hier kennenzulernen. Und wir haben gesehen, diese Gegenwart Gottes, die ist begleitet von diesem gewaltigen Wasserfall. Und als Hesekiel anfing, im Tempel zu stehen, da kam dieses Rinnsal hervor und floss aus dem Tempel raus. Und ich glaube, wir können es vergleichen mit unserer Wiedergeburt oder unserer Geburtsstunde im Geist. Wir sind als geistliche Babys geboren, so wie ein Rinnsal. Aber dann kommt der Heilige Geist und lockt uns und sagt, komm weiter, wachs auf, werde erwachsen, werde reif, komm in die Tiefe. So wie dieser Engel ausmisst, ja, und den Weg vorangeht, so lockt uns jetzt der Heilige Geist und bereitet uns den Weg, damit wir mit ihm und mit Gott tiefer gehen können. Das zu tun bedeutet, sich auszuliefern im Glauben und Vertrauen und dadurch zu wachsen. Und manche von uns hätten es natürlich gerne, gleich ins Tiefe zu gehen und einfach reinzuspringen. Aber ich glaube, dass dieser Prozess so wichtig ist. Dass wir das spüren, wie das ist, wenn wir nur knöcheltief, wenn wir nur knietief, wenn wir nur mit der Hüfte in der Herrlichkeit stehen. Und wenn wir verstehen, was Herrlichkeit ist, dann wollen wir mehr haben. Ja? Wie wunderbar hat Gott das gemacht, dass wir als geistliche Babys geboren werden und dann lernen können, was es bedeutet, erwachsen zu werden. Das Ganze hat zu tun, dass wir den Himmel kennenlernen. Und ich glaube auch, wir beten schon bewusst oder unbewusst genau da hinein, wenn wir beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir merken, wie wichtig das ist. Mir geht es immer so, wenn man zum Beispiel in den Großkirchen, am Ende auch in der katholischen Kirche, schnell mal das Vater unser runterrattert. Ja? Dann kommen wir gar nicht an diese Tiefe heran, die Gott da hat. Ich habe das schon mal woanders erzählt, Angela und ich. Wir haben mal eine Strategiewoche von uns als Ehepaar angefangen. Wir nehmen uns ab und zu Zeit, so eine Woche, manchmal ein paar Tage, um einfach vor Gott zu sein und von ihm zu hören, wie er dann sieht, wie wir arbeiten und was er für uns hat. Und wir empfanden, wir sollen anfangen, das Vater unser zu beten. Und wir fingen an, unser Vater, der du bist im Himmel. Und weiter kamen wir nicht. Wir haben über 2 Stunden nur unser Vater im Himmel gebetet. Und nach 2 Stunden waren wir fertig, haben wir gemerkt, jetzt müssen wir doch noch was arbeiten. Und haben am nächsten Tag dann weitergebetet. Wir haben eine ganze Woche gebraucht. Also unser Vater im Himmel hat etwa 6-8 Stunden gedauert. Meine Güte, das war so ein Stück weit in den Himmel hineingucken und auszuloten und auszumessen, wer denn Gott ist und wie er lebt. Und es war nur so ein Hauch davon, so ein bisschen ein Wahrnehmen. Aber der Himmel ist unsere Heimat. Und ich glaube, erst wenn wir diese Heimat und wenn wir Gott da drin kennen, sind wir fähig, in der richtigen Weise seine Botschafter zu sein. Und wir merken, das können wir nicht aus uns. Wir können nur unseren Hunger ausdrücken. Und dann brauchen wir dieses souveräne Wirken neu von Gott in unserem Leben. Und wir merken, dieses Gebet, das ist mehr als Worte, ist mehr als eine Philosophie. Ja? Und Jesus hat so gelebt. Er hat in totaler Auslieferung an den Vater und den Heiligen Geist gelebt, bis ans Kreuz. Wo es darum ging, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und natürlich hatte er den Vater zutiefst erkannt. Natürlich lebte er in dieser engen Beziehung mit dem Vater und gleichzeitig mit dem Heiligen Geist. Und ich denke, wir alle haben ansatzweise in unserer Nachfolge, das je nach Situation mehr oder weniger herausfordernd erlebt. So wie der Geist Gottes uns in Situationen reingeführt hat. Und das war wie das Durchführen durch verschiedene Tiefen des Willen Gottes. Aber wir merken, wir sind nicht fähig, in uns selbst so tief zu gehen, wie Gott uns führen möchte. Am besten zeigt sich für mich das, als Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war. Und verschiedene Evangelisten beschreiben uns unterschiedliche Szenen da drin. In Matthäus 26 offenbart uns Matthäus Folgendes. Nachdem Jesus das zweite Mal zu seinen Jüngern kam und sie schlafen fand, sagte er, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Matthäus drückt auch aus, wie gerne Jesus den Beistand von seinen Jüngern, die seine Freunde geworden sind, gehabt hätte. Aber diese Herausforderung und dieser Kampf war in der Situation einfach zu groß für sie. Sie konnten das nicht stemmen. Also es war einer Seite so dieser Wunsch von Jesus, und auch das musste er loslassen letztendlich. Und er ging noch einmal zurück und betete. Und in Lukas, im Kapitel 22, wird uns das beschrieben. Er betet, Vater, wenn du willst, erspare mir diesen bitteren Kelch zu trinken. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und als er das zum dritten Mal gebetet hatte, kam ein Engel und hat ihn gestärkt. Und dann heißt, hat Jesus weiter gebetet, so intensiv, dass sein Schweiß wie Blut wurde, das auf die Erde tropfte. Und nachdem er das getan hat und das, was er am Kreuz für uns getan hat, hat uns diesen Weg in den Himmel geöffnet. Das haben wir am Mittag noch kurz angeschaut. Steht im Epheserbrief. Und wir können nur erahnen, welch gewaltiger Preis Christus bezahlt hat dafür. Aber interessanterweise waren danach seine Jünger in ihrem Leben fähig, Jesus im Gehorsam nachzufolgen. Und viele von ihnen sind ihm gefolgt bis in den Tod des Martyriums. Nachdem Christus diesen Weg geöffnet hat, nachdem Christus uns dieses Leben im Heiligen Geist ermöglicht hat. Und wir merken aber gleichzeitig auch, das geht nur mit Liebe. Oder anders ausgedrückt, es geht nur mit dem Erkennen unseres Herzens, ganzheitlich erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Es ist diese Liebe in der Einheit mit ihm, zu der uns Jesus in Johannes 15 ruft. Er sagt, er ist der Rebstock und wir sind die Reben. Und wenn wir dieses Gleichnis anschauen, dann ist das Spannende da drin, dass er sagt, wir wählen, wie tief wir in ihm sind. Und gleichzeitig bestimmt das, wie tief er in uns sein kann. Und das hat mit diesem Weg zu tun. Und solange wir leben, wird der Heilige Geist uns locken, tiefer zu gehen, damit wir gleichzeitig eben nicht nur tiefer in den Fluss reinkommen, aber auch gleichzeitig dadurch tiefer gegründet werden in Jesus Christus und er tiefer in uns sein kann. Und das ist ein Prozess von gelebter Offenbarung. Gott zeigt uns Wahrheiten durch den Heiligen Geist und wenn wir darauf eingehen und beginnen, diese auszuleben, dann werden die gleichzeitig auch das Angeld für das Nächste. Also wir gehen von Offenbarung zu Offenbarung. Wir gehen von Knöchel zu Knie zu Hüfte tief, bis wir in einem Bereich dann schwimmen. Es ist ein Prozess, der sich durch die Frucht offenbart, Frucht, die durch diese Einheit und Liebe und nicht durch Leistung kommt. Wenn wir nochmal das Bild nehmen vom Weinstock, das ist so ein Paradox. Wir müssen am Weinstock Jesus orientiert leben. Aber wir vom Natürlichen her sind so versucht, fruchtorientiert zu leben. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ich fruchtorientiert lebe, dann von unserem Blick sind wir das Ende der Fahnenstange. Wir gucken, wie viel Frucht ist denn da, was muss ich noch machen? Aber immer wenn wir merken, dass da zu wenig Frucht ist scheinbar, ist es der Ruf, tiefer zu gehen, umzudrehen, auf Jesus zu gucken und tiefer in Jesus zu gehen. Und je tiefer wir in ihm sind, umso mehr Frucht wächst er automatisch. Im Beispiel sieht es so einfach aus, oder? Lass uns einfach kurz mal umdrehen. Aber dass wir das im Alltag erfassen. Dass wir erfassen, wenn wir auf die Frucht gucken, auf die Leistung gucken, in unserer Leistungsgesellschaft. Und dann innehalten können und realisieren, es geht ja um sein Reich. Es geht zuerst und vor allem um ihn. Es geht darum, um den Heiligen Geist. Wir haben heute schon gesehen, wir leben mit diesem Gott, dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die sind eine Einheit. Da macht nicht einer etwas anderes als der andere, die machen gleichzeitig alle das Gleiche, sie meinen das Gleiche. Und das hat auch mit dem zu tun, in den Fluss hineinzugehen. Interessanterweise hat Jesus später dann, also nachdem er das Gleichnis gegeben hat mit dem Weinstock, genau für das Gebet, für diese Einheit und die Liebe für seine Jünger und für uns. Und ich lege euch das 17. Kapitel im Johannesevangelium ans Herzen, dass ihr das meditiert, dass ihr das mit dem Heiligen Geist durchlest. Und wenn es ein ganzes Jahr dauert, reicht, macht das nichts. Lest es und lest es immer wieder durch, aber für heute Abend so viel. Ab Vers 13. Doch jetzt komme ich zu dir, Vater. Aber dies alles wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie, meine Jünger, meine Freunde, ganz von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt. Denn sie gehören nicht zu ihr, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ich bitte nicht darum, sie aus der Welt hinwegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören genauso wenig zur Welt wie ich. Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin. Ich finde das eine ganz spannende Aussage. Hört noch mal genau hin. Aber für sie gebe ich mich dir hin. Wow. Damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass du sie alle eins, ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen, du und du in mir, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, wie du mir, die du mir gegeben hast. weil du mich liebtest, schon vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Und ich werde das noch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Und wir merken, einmal hören, einmal lesen reicht da nicht. Ich glaube, dass das mit ein Schlüssel ist, den Jesus uns gibt, hinein in dieses Himmelreich, in die Herrlichkeit. Einen Schlüssel in eine tiefere Beziehung zu ihm. Das ist das Leben in der Beziehung mit Gott, dem Vater, Jesus und dem Heiligen Geist. Leben mit dem dreieinen Gott. Und zu nichts weniger sind wir erlöst worden. Zuerst und vor allem. Das ist die Voraussetzung, um seinen Willen zu erbitten und zu tun, sodass das Reich Gottes durch uns gebaut wird. Und der Fokus dabei ist auf Jesus. Spannenderweise schreibt Jesus in den 7 Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Und er sagt, was sie alles Gutes getan haben, viel Gutes getan, und dann sagt er zu ihnen, aber eins habe ich gegen euch, nämlich, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Es war eine gute Gemeinde, aber sie hatte die erste Liebe verlassen. Was bedeutet denn das, die erste Liebe zu verlassen? Die Gemeinschaft mit ihm. Ich war in einem Treffen von Jugend mit einer Mission mit anderen Vätern, geistlichen Leitern, und einer hat es folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, das hat mir geholfen, nämlich das so auszudrücken, sie haben Jesus aus dem Fokus verloren. Ihn zu lieben bedeutet, auf ihn fokussiert zu sein. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Manche haben ja so ein Erlebnis wie ich, der Wiedergeburt. Und ich weiß, wie das war. Wenn ich mich daran erinnere, dann wird es wieder lebendig. Es ging nur noch um Jesus. Ja? Und gleichzeitig war diese Liebe Gottes in mir, diese Liebe des Heiligen Geistes, und die war überfließend. Das erste Morgen im Halbschlaf, was ich wahrgenommen habe, war diese Liebe. Und dann ging es durch den ganzen Tag hindurch. Manchmal auch unmerklich für mich, aber die war konstant da. Und am Abend war das Letzte, was ich wahrgenommen habe, um nächsten Morgen wieder aufzuwachen, weil Gott und der Heilige Geist mich durch die ganze Nacht durchgelebt hat. Das war einfach wie ein riesiger Strom in mir und der ist konstant aus mich herausgeflossen. Jesus zu lieben, das haben wir angeschaut. Das ist, auf ihn zu fokussiert zu sein wie eine Braut. Und ist es nicht spannend, wenn man heiratet, was für einen fokussierten Aufwand man betreibt? Für ein paar Stunden. Und jemand hat uns positiv gewarnt und hat gesagt, pass auf, wenn dieser Hochzeitstag kommt, das ist, wie man euch morgen auf ein Fließband stellt und dann macht er bzzz und dann geht es durch den ganzen Tag durch. Und wisst ihr, was ein Ergebnis davon ist am Abend? Dass du Muskelschmerzen hast im Gesicht an bestimmten Stellen. Das kommt von dem vielen Lachen. Von den vielen Strahlen. Und das merkst du gar nicht. Du merkst es erst einen Tag danach. Aber es ist genau dieses. Ja? Wie eine Braut auf Jesus. Wie diese Braut auf Jesus fokussiert zu sein. Und deshalb, darüber rede ich, geht es immer wieder zurück. Wo wir merken, wenn wir ihn aus dem Fokus verlieren, fruchtorientiert arbeiten, wieder auf Jesus fokussiert zu sein. Und ich will die Frucht nochmal lesen, die so natürlich aus dieser Beziehung herausfließt. Ist ein natürliches Produkt, ja, wenn wir so fokussiert sind auf ihn. In Galater 5, in Vers 22 bis 26. Die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und dagegen sagt Paulus, hat das Gesetz nichts. Wir erfüllen das Gesetz. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn wir in der Liebe sind, wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Kraft, mit all unserem Sein, auf ihn fokussiert sind, und wenn wir dazu noch unsere Nachbarn lieben, die Leute um uns herum, dann erfüllen wir das Gesetz und die Propheten. Zuerst auf Jesus fokussiert sein und ihn zu lieben, befähigt uns, unsere Geschwister und dann auch diese Welt zu lieben. Und Paulus sagt weiter im Vers 24, Menschen, die Jesus Christus gehören, haben ihre eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und den Begierden gekreuzigt. Und wir wissen, dass das ein Prozess ist. Also wir hätten gerne, dass das schon abgeschlossen ist, oder? So, haben, ja. Aber dieses Haben ist Haben machen oder Haben im Prozess sein. Denn wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern und beneiden. Der Fokus von unserem heutigen Tag war natürlich der Heilige Geist und seine Gaben. Aber ich habe gemerkt, ich kam gar nicht so viel zu den Gaben. Die Zeit ist mir davon gelaufen. Aber ich glaube, das war so ein Stück unbewusste Führung. Also ich hätte euch gerne viel mehr gegeben an diesem Tag noch diesbezüglich. Aber ich glaube, das war genau richtig. Denn Paulus schreibt den Korinthern am Ende des 13. Kapitels Folgendes und geht dann weiter. Ihr bemüht euch um die größeren Gaben, und das ist richtig so, wir sollen ja streben, aber dann sagt er, dann zeige ich euch einen Weg, der weit besser ist. Und dann kommt das, was wir alle schon gehört haben und kennen. Wenn ich die Sprache von Menschen und von Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und ich habe mir das vorgestellt, wie wenn der Postbote klingelt und irgendwo die Klingel verhakt und es hört nicht mehr auf, oder? Und du, es geht dir total auf den Keks, oder? Wenn die Frucht der Geduld nicht so weit gewachsen ist. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Und dann sagt er, Agape-Liebe, und das ist so wichtig, Agape-Liebe hat Geduld. Diese Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie trägt alles. Sie glaubt und hofft immer. Und sie hält allem Stand. Die Agape wird niemals aufhören. In aller Ewigkeit. Und seht ihr, wir haben das heute gesehen, wir brauchen beides. Wir brauchen diese Liebe, aber wir brauchen auch diese Kraft Gottes. Und beides ist in diesem Fluss vorhanden. Und wir dürfen diese beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Liebe und Kraft gehören zusammen. Es sind die Eigenschaften, Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist dieser Fluss der Agape. Oder in dem Bild des Weinstockes, den ich gerade benutzt habe, da scheint ja, dass der Heilige Geist nicht vorkommt, oder? Aber der Heilige Geist ist der Saft, der die Reben mit dem Rebstock verbindet. Wir haben gelesen, diese Bäume am Fluss tragen laufend Frucht und bringen Heilung und Wiederherstellung und dadurch Transformation für Nationen. Und es beschreibt uns. Wir sind diese Bäume, die an diesem Fluss gepflanzt sind und uns kontinuierlich ernähren, was uns befähigt, kontinuierlich Frucht zu bringen. Und das Ziel ist nicht, dass wir uns gut fühlen. Das ist nur ein Nebenprodukt von Überfluss. Das Ziel, das Gott hat, ist Heilung für die Nationen. Ich habe heute Mittag schon erzählt, dass wir seit 2 Jahren unterwegs sind, in die Nationen zu gehen, die von Nationalsozialisten und Hitler überrannt worden sind. Und wir beten in diesen Nationen nicht für Wiederherstellung und Buße, sondern wir beten in die Identität dieser Nationen hinein, damit sie erlöst werden zu dem, wozu Gott sie geschaffen hat. Und unterschiedliche Leute sind mitgekommen schon. Und es ist jeweils spannend, wenn wir gucken, wie klein wir sind als Team. Wir waren gerade vor 2-3 Wochen unterwegs in den Benelux-Ländern. 9 Tage, Luxemburg, Belgien und Holland, Niederlande. Halt, ich muss umlernen. Niederlande, es ist nicht Holland, es ist Niederlande, okay? Habe ich gelernt, ist so wichtig. Und es war spannend, wie der Heilige Geist uns geleitet hat an jedem Ort. Wir hatten den Johannes mit dabei, den einige von euch kennen, und der hat mich gut ausgefragt in den Pausen. Und da hat er sich gewundert, also wie ist es möglich, dass wir als die Kleinen hier, die paar Leutchen, so gewaltige Dinge tun, die wir hier scheinbar im Gebet tun. Und dann hatte ich wie ein Wort der Erkenntnis und habe gesagt, Johannes, wir sind diese Botschafter, die autorisiert sind von Jesus Christus. Und er hat einen Schlüssel in die Hand gegeben. Wir kommen an die großen Türen von den Nationen und stecken den Schlüssel rein und drehen ihn um. Wir sind nicht stark genug als Team, um die Türen aufzustoßen. Aber wie wichtig ist es denn, wenn wir die Schlüssel haben, das ist Autorität, Schlüsselgewalt, die Türen zu öffnen, dass nach uns dann die kommen, die die Tore aufschieben. Damit diese Nationen in ihre Bestimmung und Herrlichkeit hineinkommen. So wir beginnen, ein bisschen von dem zu schmecken, was es bedeutet, Nationen Wiederherstellung und Heilung zu bringen. Solche Söhne und Töchter, solche Bäume am Fluss gegründet zu sein. Und als wir letztes Jahr fertig waren, wir waren in Dänemark und Norwegen, da hat jemand, der zum ersten Mal dabei war, meinte dann zu uns, wow, das war aber intensiv. Aber dann sagte sie Folgendes, aber wer sowas erleben darf, wer will da ein Wellness-Wochenende haben? Also wir beginnen etwas zu schmecken. Es ist diese Salbung dieser neuen Zeit. Und es ist wirklich hier oben erstaunlich, oder? Wenn wir auf diesen Einsätzen sind, was Gott da macht. Und für uns mittlerweile, wir haben schon einige Einsätze gemacht, wir denken immer, wow, das war noch mal eine Ecke mehr. Also das können wir fast nicht mehr toppen. Und da gehst du wieder auf Einsatz und merkst, wow! Nächstes Jahr gehen wir nach Frankreich und England. Ich bin dabei. Und wir wissen, das sind wichtige Nationen. Ja? Und ich bin positiv gespannt, was Gott da mit uns tut. Ken Wright war so ein geistlicher Vater, ganz am Anfang in meiner Karriere von Jugend mit einer Mission. Der kam und hat in meiner Evangelisationsschule gelehrt. Das war so ein prophetischer Mann, der aus der Neuseeland-Erweckung herauskam. Und das war so ein Mann, der konnte so schnell mal Nachmittag durch 40 Leiter durchprophezeien. Aber nicht im Sinne, ich sehe ein Blümchen und Gott hat dich lieb. Sondern das ging richtig zur Sache. Ja. Und dieser Mann hat uns eine Woche gedient. Und das, was ihr heute gesehen habt über den Heiligen Geist, das ist ein Stück Erbe, das ich ergriffen habe. Diese Geschichte mit der Taube, die habe ich von ihm. Und die hat sich tief eingeprägt in mir. Die ist so einfach und die ist so kraftvoll, das muss vom Heiligen Geist sein. Aber dieser Mann hat eine Vision gesehen vor über 30 Jahren. Und in dieser Vision kam er an eine riesige Mauer. Und an der Mauer waren lauter Wasserhähnen. Und über dem Wasserhähnen war ein Schildchen angebracht, schön mit Messing. Und er wurde näher herangeführt und konnte lesen. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Glauben. Und diese ganzen Gaben des Heiligen Geistes waren da aufgezählt über den. Und ebenso die Fruchtteile. Alles Wasserhahn. Und dann wurde er wieder zurückgeführt und dann sah er, dass vor dieser Mauer Menschen waren, Menschenschlangen, die vor den einzelnen Wasserhähnen angestanden sind, um dahin zu kommen, ein Glas aufzufüllen und davon zu trinken. Die waren alle durstig. Und hat dem Moment zugeschaut und dann hat der Geist Gottes ihn diese Mauer hochgenommen und er ist hochgegangen und hochgegangen und hochgegangen und irgendwann kam er oben an und merkte, boah, das ist eine riesige Staumauer und dahinter ist ein See so groß wie ein Meer. Und dann hat er über die Mauer gucken können und da waren Christen drin und haben rumgeschwommen, haben geplanscht und haben sich erfreut an dieser Fülle Gottes. Eine Staumauer mit oben einem Meer von Wasser und unten Wasserhahn. Wenn du durstig bist und wenn du nur einen Wasserhahn kennst, dann wirst du für diesen Wasserhahn kämpfen. Meine Güte, wie gesegnet sind wir. Ich glaube, wir sind dabei, genau wie in dieser Vision hochzukommen, weil Gott möchte, dass wir da oben reingehen. Aber das ist nur möglich, weil unsere Väter und Mütter treu waren an dem. Und es ist ein anderes Bild wieder von diesem Fluss. Also ein anderes Bild, aber die gleiche Botschaft. Gott ruft uns in diese Fülle hinein. Wir sind gerufen zu diesem Leben im Fluss. Wir sind gerufen in diese Fülle des Wassers. Und das bedeutet Erfrischung, Reinigung, getragen und gleichzeitig geleitet werden. Und das ist ein mächtiger Strom, vergleichbar mit der Kraft eines Tsunamis. Und der Fluss macht dabei die Hauptarbeit. Ich wurde daran erinnert, ich habe etwa als 10-jährige Junge diese Erfahrung gemacht. Ich bin damals mit meinen Eltern immer nach Graubünden gefahren, ins Rheintal, bei Chur. Wir waren in einem kleinen Ort Unterfahrts. Und wenn es richtig heiß war im August, bin ich an den Rhein gegangen. Und da habe ich die Jungs kennengelernt, die da wohnen. Und die haben mir gezeigt, weiter oben am Rhein gibt es eine gute Stelle, da kann man reinsteigen. Und unsere Aufgabe war, mutig reinzusteigen, und das Wasser war eiskalt. Es war Schmelzwasser von den Bergen. Aber dann zu schwimmen, dass wir möglich in die Mitte kommen, weil da war es sicher. Weil du konntest in diesem Wasser nicht sehen, wo die Steine sind. Aber man wusste, in der Mitte ist es tief und da ist am meisten Sog und am meisten Spaß. Und dann sind wir mit dem Rhein hunderte Meter darunter geritten und weiter unten gab es wieder eine Stelle, wo man rausschwimmen konnte. Und das war auch notwendig, weil wir waren durchgefroren. Ja. Und dann haben wir uns in den Sand gesetzt, haben uns von der Sonne wieder auftauen lassen und dann erwärmen lassen und haben über diesen tollen Ritt gesprochen, den wir gerade hatten. Und wir können dankbar sein, dass unsere Eltern nichts davon gewusst haben. Dann sind wir wieder hochgegangen zu dieser Stelle und wieder rein und sind nochmal diesen Rhein runtergeritten. Und genau so ist das. Das Einzige, was du machen musst, ist, dass du in der Mitte bleibst und all der Rest macht der Fluss. Der führt dich da runter, der erfrischt dich, macht dich gleichzeitig auch noch sauber, ja, und bringt dich an den Ort, wo du hin sollst. Das war eine natürliche Erfahrung. Aber es ist spannend manchmal, welche natürlichen Erfahrungen uns Gott schenkt, die wir später geistlich deuten können. Aber wir werden durch diesen Fluss auch umfassend versorgt. Und das ist eine geistliche Erfahrung, die ich gemacht habe. 1986 habe ich zum ersten Mal eine Jüngerschaftsschule geleitet. Mitgeleitet mit dem anderen Leiter. Und durch verschiedene Umstände davor musste ich in Situationen reinstehen. Und als die Schule dann anfing, war ich körperlich ziemlich ausgepowert. Und in der vierten Lehrwoche, da kam das Team, wo ich zuvor bei ihnen war in England, die kamen zu uns und haben über den Heiligen Geist gelehrt. Und am Mittwochmorgen haben die Studenten angefangen, während der Anbetung zu tanzen. Und da habe ich festgestellt, währenddem die das gemacht haben, wie erschöpft ich war. Und dann habe ich das Richtige gemacht, bin nach hinten gegangen zu dem Team und habe gesagt, hey, ich bin so, könnt ihr für mich beten? Da haben die mir die Hände aufgelegt und innerhalb von Sekunden bin ich auf den Teppich getaucht und lag da auf dem Teppich und war gleichzeitig in einer Vision. Und in dieser Vision lag ich in einem riesigen Flussbett. Riesig. Total trocken. Mit Steinen und mit Staub. Und das drückte so meine geistliche Situation aus. Und da wurde mein Blick in den Himmel gerichtet. Und dann kam dieser gewaltige Wasserfall vom Himmel runter und knallte in dieses Flussbett rein. Und dann kam eine wuchtige Welle, Tsunami, Meter hoch, diesem Fluss runtergerauscht. Und dann habe ich erlebt, wie der über mich hinwegging und durch mich hindurch. Und dann lag ich in diesem Fluss, in diesem Strom drin. Und das war auf der einen Seite unbeschreiblich, aber da war keine Furcht. Das war einfach nur gut. Und ich habe diese Kraft Gottes erlebt, über Minuten, wie sie über mich hinweg, unter mich hindurch und durch mich hindurch geflossen ist. Nach einiger Zeit hat sich die Vision verändert und ich wurde von da schlagartig weggenommen und der Geist Gottes brachte mich gegenüber Jesus, und zwar Jesus, der tot am Kreuz hing. Und ich war von Angesicht zu Angesicht auf der Höhe und konnte Jesus anschauen. Und ich wusste, dass er gestorben ist. Er hing tot am Kreuz. Und zutiefst in meinem Herzen drin wusste ich, das, was ich da gerade erlebe, ist möglich, weil Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich weiß nicht, wie lange das dauerte, aber ich hatte eine Zeit, ihn zu meditieren, anzuschauen, wie er zerstunden und tot am Kreuz hing. Und dann hat sich die Vision nochmal geändert und dann fand ich mich wieder in einem Boot, auf einem spiegelglatten See, keine Welle und die Sonne ging auf, spiegelte sich im Wasser und ich wusste, ein neuer Tag und eine neue Zeit. Und ich habe heute schon gesagt, wenn du solche Dinge erlebst, dann verlieren Raum und Zeit ihre Messbarkeit. Und ich dachte, ich habe Stunden auf diesem Teppich gelegen. Es waren 20 Minuten. Die Studenten waren inzwischen in die Pause gegangen und ich bin aufgestanden und ich war erfrischt und wiederhergestellt wie nach Monaten von Urlaub. In diesem Fluss des Heiligen Geistes ist Versorgung im umfassenden Sinn. Aber es braucht unsere Zusammenarbeit mit ihm, weil wir von Gott gesetzt sind, hier auf dieser Erde zu regieren. Und dazu brauchen wir diese Kraft, dazu brauchen wir diese Liebe, dazu brauchen wir diese Fülle, die er ist. Und wir merken, wenn wir unsere Welt wahrnehmen, in der wir leben, dass wir in einem Zeitabschnitt sind, wo mehr und mehr alles zur Fülle und zur Reife kommt. Wie in einem Gleichnis, das Jesus benutzt mit der Saat und dem Unkraut, wo er sagt, beides muss zur vollen Blüte und Reife kommen. Das eine symbolisiert das Reich der Finsternis und die Saat symbolisiert das Reich des Lichtes. Und wir wissen physikalisch, dass das Licht über Finsternis triumphiert, wenn es denn zur Fülle kommt. Ich gebe uns ein Beispiel. Ich stand an der Tür, jemand kam rein und sagt, oh, ist das dunkel hier? Wir leben in einem schön beleuchteten Raum. Stellt euch vor, wir würden hier sitzen mit einer Kerze. Wir würden physisch alle in der Dunkelheit sitzen, oder? Und wären vermutlich alle fokussiert auf diese Kerze hier. Und ich glaube, deshalb ist Einheit so wichtig. Ich erlebe unsere Zeit so, wie Einzelne von uns mit ihren Fackeln im Land stehen. Und da gibt es Orte, wo Geschwister zusammengekommen sind. Und ich glaube, wir sind so einen Hort hier, wo wir die Fackeln zusammenleben und es wird ein ziemliches Feuer. Aber wovon Jesus träumt, ist von einem Flächenbrand in den Nationen. Und ich glaube, er meinte das. Als ich das aufgeschrieben habe, bin ich erinnert worden, wie Jesus gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und wie sehr wünschte ich, dass es schon brennt. Und die ersten Christen in der Apostelgeschichte im ersten Jahrhundert haben ein Stück von dem erlebt. Aber es ist noch nicht die Fülle. Und ich glaube, wir gehören zu einer Generation, die diese Fülle erleben kann, weil beides zur vollen Reife kommt. Aber es braucht diese Zusammenarbeit mit ihm. Ich weiß nicht, wer von euch Andrea Xandri kennt, ein Pastor in Zürich. Der hat sein Leben folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, als ich mich bekehrt habe, ging ein Licht an. Und dem folgten viele Kronleuchter. Heute fahre ich mit Halogenscheinwerfer und morgen geht die Sonne auf. Das ist immer ein gutes Statement für Wachstum, oder? Wenn wir von Licht sprechen. Und wir sind in diesem Prozess. Wir müssen auf das Licht, das Reich Gottes, fokussiert bleiben, mitten in der Finsternis, damit das Licht Jesus diese Welt durch uns prägen kann. Und das ist die Frucht, das ist das Resultat aus unserer Beziehung mit ihm. Und das andere, was absolut notwendig ist, was diese Liebesbeziehung hervorbringen wird, ist die Einheit, die diesen Flächenbrand erst ermöglicht. Und alle, die heute Mittag schon dabei waren, die warten nämlich jetzt, was hier kommt auf diesem Tisch. Wir sind schnell durch die Kirchengeschichte durchgegangen und wir haben gesehen, oh, Ines, würdest du mir bitte nochmal Wasser holen? Dankeschön, ich brauche den voll. Ja. Ja. Ich habe gesagt, dass diese Becher sind wie die einzelnen Bewegungen in der Kirchengeschichte. Da war die vorreformatorische Bewegung von den Waldensern und von Wycliffe, die angefangen haben. Gott hat ihnen Offenbarung gegeben vom Heiligen Geist, sie waren treu mit dem. Aber sie sind blutig verfolgt worden. Und das Ganze ist durch die Verfolgung in ein Gefäß hineingekommen und hat auch dieses Wachstum gestoppt. Dann kamen die Reformatoren, die haben uns die Bibel übersetzt und multipliziert und viele andere Dinge gebracht, wirklich in Segen gebracht, aber auch sie sind verfolgt worden. Auch sie sind institutionalisiert worden und sind in ihrem Gefäß gefangen. Und haben gesehen, dann kamen die ganzen Bewegungen des Heiligen Geistes in der Heiligungsbewegung, John Wesley und die Methodisten und all die anderen, ja. Und die wurden dann gefolgt von den Pfingstlern vor 100 Jahren. Aber auch sie alle sind verfolgt worden und in eine Ecke gedrängt worden. Und Gott konnte dadurch mit ihnen nicht weitergehen. Und da kamen diese ganzen anderen Bewegungen auch. Und sie alle sind vom Heiligen Geist gespeist worden, haben Offenbarung erhalten und haben treu diese Dinge ausgefüllt. Und das ist für mich diese Menschen an den Wasserhähnen, die hungrig waren, verzweifelt waren, aber die dem, was sie an Offenbarung hatten, treu waren und ihr Leben niedergelegt haben dafür. Und dann kommt die Glaubensbewegung und dann kommt die Heiligungsbewegung in den USA und dann kommen die Wellen des Heiligen Geistes bis hin zu Toronto und da kommen all die neuen Bewegungen, Wiederherstellungen, die wir haben, wo die Apostel, Propheten wiederhergestellt wurden in den letzten Jahrzehnten. Hier, Offenbarung vom Heiligen Geist. Wir haben gehört, du hast es gesagt, wie viele Denominationen es gibt. 40.000. 40.000 Becherle verstreut über die Welt. Es ist beides, ja. Also auf der einen Seite könnte man lachen und gleichzeitig könnte man weinen, ja. Es ist herzzerreißend. Und dann fangen wir an und wir versuchen jetzt Einheit wiederherzustellen, oder? Wir in KI. Mit unserer Offenbarung und Jugend mit einer Mission. Und manchmal begegne ich jemand von den Methodisten und den Täufern und da gebe ich ihnen was von meiner Erkenntnis. Und die kriegen auch was von der. Und die sollen auch noch was haben von mir, aber ich brauche was von denen. Und wir sind krampfhaft bemüht, unsere Einheit wiederherzustellen. Aber wir merken, wir schaffen das so nicht, oder? Wir sind auch gefangen in unseren Institutionen drin. Aber da drin ist Wahrheit vom Heiligen Geist. Und das ist mir so wichtig, wenn wir auf Geschichte gucken und auf die Väter gucken, dass wir sie ehren und Gott ehren für das, was er in der Zeit getan hat, was möglich war. Aber ich glaube, was jetzt in dieser neuen Zeit geschieht, wenn wir Einheit suchen, dann müssen wir Folgendes machen, glaube ich. Wir müssen zurückgehen zur Quelle und in Dankbarkeit das zurückgeben, was wir empfangen haben. Jeder von uns muss zurück zur Quelle. Und er muss dabei verstehen, was denn von Gott ist, was er hat und was alles dieser ganze Schrott drumherum ist, den wir kreiert haben. Und wir müssen das zurückgeben und trennen, diesen Schrott, unsere Institutionen von der wirklichen Wahrheit. Und wenn wir zurückgehen, dann können wir nämlich Einheit schöpfen. Das ist alles hier drin. Es kommt eh alles von derselben Quelle, oder? Es kommt nicht von den Wasserhähnen, wo wir drum kämpfen müssen, mein Wasserhahn ist besser als deiner. Mein Wasser ist gesünder als deiner. Mein Wasser ist friedlicher als dein charismatisches Wasser. Nee, wir können alle schön schöpfen, oder? Nicht nur ein bisschen. Es hat genug für alle. Und wir kriegen alle zusammen, was wir brauchen. Und das schmeckt gut. Total nach Einheit. Ja? Und das ist genug. Da können alle schöpfen von dieser Einheit. Und wenn wir das machen, dann wird der Heilige Geist noch mehr dazugeben. Und ich glaube, das wird diese Gefäße verändern. Und es wird uns wirklich ermöglichen, wenn wir sagen, weißt du was, ich brauche das Gefäß nicht, ich habe ein größeres. Ja? Und wir gehen alle zurück zu Jesus Christus. Wir merken, das kann nur Gott tun. Was wir tun können als Einzelne, was wir tun können als Gruppen ist, ich glaube, dass wir uns wirklich eben in diesem Fluss begeben und sagen, wir suchen jetzt dich, Jesus. Wir suchen dein Leben, wir suchen dein Reich. Wir suchen dich im Vertrauen, dass aus der Fülle, die wir empfangen, diese Frucht hervorkommt, die wir selber nicht kreieren können. Wir haben es Jahrhunderte und Jahrzehnte probiert, es funktioniert nicht. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, da ist Hoffnung für alle, die wollen. Es ist gleich, ob du in der katholischen Kirche bist. Es ist gleich, ob du in der lutherischen Kirche bist. Es ist gleich, ob du in der modernsten gerade Bewegung jetzt bist. Wir alle gehören zu einem Leib. Wir alle sind eine Braut. Jesus hat kein Harem, hat jemand gesagt vor kurzem. Er hat nur eine Braut. Ja? Und der Schlüssel ist, dass wir uns dieser neuen Salbung ausliefern. Die können wir nicht machen. Aber ich glaube, das ist Teil von dieser Offenbarung. Von diesem Leben im Fluss, von diesem Leben geprägt von dieser Salbung. Und der wird diesen Überfluss hervorbringen. Und dann wird das sehr natürlich geschehen, was wir angeguckt haben mit dieser Taube. Dann wird dieser Leib zusammen sein. Und meine Güte, wird das ein Vogel sein, ja? Und wir werden nicht mehr streiten, wer was hat. Wir werden, weil wir alle Jesus lieben, wirklich unseren Platz finden und gemeinsam dem Heiligen Geist Raum geben, dass das geschehen kann, dass er uns herausfließen kann. Wir haben alles. Jesus ist mit uns durch diesen langen Prozess der Jahrhunderte der Wiederherstellung gegangen. Und wisst ihr, das Tragische ist eben, dass wir das nicht gesehen haben. Als ich das entdeckt habe vor Jahren, als ich anfing, über das Reich Gottes nachzudenken, war das so offensichtlich. Die Werke des Lichtes waren offensichtlich, der Wiederherstellung gleichzeitig die Werke der Finsternis. Und das habe ich empfunden, dass der Heilige Geist mir diese Woche gegeben hat für uns. Theoretisch wussten wir schon, oder? Dass wir schaffen werden. Steht ja da drin. Aber irgendwo das, wie schaffen wir es denn? Ja? Und ich glaube, dass dieses uns Nahrung gibt, dass wir konkreter beten können und gleichzeitig Motivation gibt zu sagen, wir geben uns ganz hin. So wie Jesus sich ganz hingegeben hat. Da gibt es ein Paradox, ein anderes im Reich Gottes. Je reifer du wirst, desto abhängiger wirst du. Das ist wirklich ein Paradox, oder? Menschlich gesehen. Und Jesus war die reifste Person, die je gelebt hat hier auf Erden. Er hat totale Abhängigkeit mit dem Vater gelebt und deshalb konnte er das beten für uns, was wir nicht beten konnten im Garten. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und seht ihr, Jesus hatte das vor Augen, als er ins Kreuz gegangen ist. Er hatte dich im Auge individuell, weil er dich liebt. Aber du und ich als Einzelne, wir sind Teil von etwas Größerem. Es reicht nicht, dass wir sagen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir ein besseres Leben haben. Christus ist gestorben und ans Kreuz gegangen, damit das Reich seines Vaters hier auf diese Erde kommt. Und das Fantastische ist, was er sich vorgenommen hat im Garten, ist er fähig, durch seine Weisheit und Liebe und den Weg der Demut am Ende hervorzubringen. Das ist die Vision. Und ich lese euch unser Ziel vor. Teil davon. Offenbarung 22, die Verse 1 bis 4. Der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron hervorkam, der Gott und dem Lamm gehörte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal, und dessen Blätter zur Gesundheit für die Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein, und ihre Bewohner werden ihm dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Gesicht sehen und seinen Namen an ihren Stirnen tragen. Dann wird es keine Nacht mehr geben, so dass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht, denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten, und sie werden wie Könige in Ewigkeit herrschen. Das ist, was Jesus vor Augen hatte, als er ans Kreuz ging. Wisst ihr, alles hat sein Preisschild. Wir sprechen vom Reich Gottes. Wir sprechen von etwas Gewaltigem, wo wir eingeladen sind, daran teilzunehmen. Und der Heilige Geist ist unser Angeld, und er ist gleichzeitig auch der, der es ermöglicht, dass wir das tun können, wozu wir berufen worden sind. Und dann noch Vers 17. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, der soll rufen und mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Da sind wir auf dem Weg. Und deshalb ist diese neue Salbung in dieser neuen Zeit da. Was für ein Privileg, dass wir heute leben dürfen und nicht vor 500 Jahren. Aber wir brauchen diese Vision. Wir brauchen diese Wahrheit. Sie wird uns befähigen, wenn es nicht mal eben die Liebe zu Gott ist. Aber das macht ja auch Gott groß, und da erkennen wir Gott mehr. Das wird uns befähigen, in diesen Prozess reinzugehen, in jedem Bereich von unserem Leben, in jedem Bereich von unserer Gesellschaft tiefer zu gehen, bis wir im Fluss schwimmen. Anscheinend dahin, wo es der Hesekiel in seiner Zeit noch nicht schaffen konnte. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben und die er liebt. Jesus, ich danke dir, dass wir Privilegierte sind im Reich Gottes. Ich danke dir, dass du uns zurückgebracht hast ins Haus des Vaters und in dein Reich, was so gewaltig und schön ist. Und ich danke dir, dass du es getan hast, weil du uns liebst, aber auch wegen deiner Liebe zum Vater. Und ich danke, dass du gebetet hast und wir mit hineingenommen sind in diese Liebe, die du hast zum Vater und der Vater zu dir. Und ich danke dir für diesen neuen Zeitabschnitt, diese neue Salbung, wo wir hineingehen. Und so sagen wir, Heiliger Geist, komm und fülle uns neu mit dem, wer du bist und was du bist. Öffne du unsere Augen und leite du uns, dass wir wirklich unsere Heimat kennenlernen. Und ich bete das für uns hier, aber wir beten das auch für das ganze Volk Gottes in dieser Nation und weltweit. Es ist eine neue Salbung. Es ist eine neue Zeit, wo du mehr und mehr übernimmst und du bestimmst und wir erleben werden, was so viele Generationen gebetet haben. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, darum geht es. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auf dieser Erde, in Dettingen, in Deutschland, in Europa, weltweit, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und wir danken dir für unser tägliches Brot, für unseren Körper, aber auch, Herr, für das geistliche Brot, von dem wir essen dürfen. Und wir danken dir, dass wir kommen dürfen und sagen, vergib uns unsere Schuld. Wo sonst sollten wir hingehen? Mit unserem Mangel, unserer Schuld. Aber du, Christus, hast unsere Schuld getragen. Wir kommen mit Zuversicht und dürfen das beten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, wie Jesus gebetet hat für uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.